Du bist der alleinige und allmächtige Gott. Du bist der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Und wenn wir deine Kinder sind, dann sind wir durch deinen Geist neu gezeugt. Ist ein neues Leben in uns, ein neuer Mensch ist in uns geworden. Durch deinen zeugenden Gottesgeist in uns. Vater, wir können das gar nicht ermessen, was das war und bedeutet, dass du dich zu uns herabgeneigt hast, dass du Söhne ins Leben gesetzt hast, die den Leib des Christus bilden, dass du uns einmal verherrlichen willst und dass du einmal, was du geschaffen hast, auch herrlich hinausführen und vollenden wirst. Lass uns immer wieder diese Botschaft groß werden über das, was in deinem Vorsatz gewesen ist, längst vor Grundlegung der Welt. Und uns segne unseren Bruder heute Abend, der uns das Wort verkündigt. Gib Gnade zum Reden, Gnade zum Hören, dass das, was wir aufnehmen, uns zur lebendigen Speise wird. Nun wollen wir dich anbeten, Vater, im Namen Jesu, und dir danken, dir die Ehre geben und dir danken, dass wir uns unter deinem Wort finden und einfinden und wiederfinden durften. Gepriesen sei dein heiliger Name. Amen.
Amen.
So, Johannes, du bist schon dran. Ich wünsche dir Gottes Segen für diesen Dienst. In Christo, geliebte Geschwister, liebe Freunde, wenn Menschen unter seine Wort zusammengerufen werden, dann versammelt sich auch immer Gemeinde. Und als solche sind wir heute Abend beieinander. Die Gemeinde ist heute das einzige und allein gültige Heilsinstrument, wodurch Gott sich darstellt und verherrlicht. Nicht die Welt mit ihren verderblichen Parolen und Programmen, sondern die der Vater als Glieder dem Sohne gegeben hat. Die haben den Vorrang vor allen anderen Gotteszielen, Zusagen und Verheißungen seines Wortes. Über diese Gemeinde, diese Schar, die also seit unser Herr zum Himmel gefahren ist und Israel beiseite gestellt wurde, bis zu seiner Wiederkunft, diese kleine Schar, ist also das Programm Gottes und des Heiligen Geistes für das Heute und Jetzt. Wir könnten wegen dieser Gemeinde ja eigentlich ganze Konferenzen füllen und könnten eigentlich auch verschiedene Themen wählen. Gemeinde, über die wir heute nachdenken wollen, finden wir also zahlreich in den Aussagen der Schrift und alles, was auch damit zusammengebunden ist. Wir könnten also auch ein Thema wählen, Gemeinde und ihre Auserwählung vor Grundlegung der Welt. Wir könnten auch das Thema wählen, die Gemeinde und der Weg durch die Zeit und durch diese Welt. Wir könnten das Thema wählen, Gemeinde und Satan, Gemeinde und das Ich oder Gemeinde und Israel. Ist das alles das Gleiche? Ja, oder Gemeinde und ihre Zubereitung. Ihr merkt schon, dieser Begriff Gemeinde ist so gefüllt mit Gottes Gedanken, dass wir gar nicht fertig werden. Und wir sollten zunehmend uns konzentrieren auf dieses eine wunderbare Gottesthema, nämlich Gemeinde, welche da ist sein Leib. Aber wie gesagt, heute Abend geht es um das Thema Gemeinde und die Verheißungen Gottes. Dazu lesen wir den Text. Ja, darf ich mal fragen, was für ein Text da in Frage käme? Gemeinde und die Verheißungen Gottes? Es kann eigentlich nur
2. Korinther 1,20 könnte es sein.
Jawohl, das wird es auch sein. Das wird es auch sein. 2. Korinther 1, 19 bis 22. 2. Korinther 1, 19 bis 22. Denn der Sohn Gottes, Jesus Christus, ist unter euch durch uns gepredigt worden, durch mich und durch Silvanus und Timotheus. Und wurde da nicht Ja und Nein, sondern es wurde in ihm das Ja gepredigt. Denn, Vers 20, so viele oder der vielen Verheißungen Gottes, die es gibt und die es sind, in ihm, in dem Christus, ist das Ja und in ihm ist auch das Amen. Gott zur Herrlichkeit durch uns, der uns aber mit euch zusammen befestigt in Christus und durch und uns gesalbt hat, das ist Gott, der uns auch versiegelt hat und hat uns das Angeld, die Anzahlung, das Unterpfand des Geistes in unsere Herzen gegeben. Jetzt weiß ich auch, das ist das Thema für Heilbronn, die Verheißungen Gottes. Ja, liebe Geschwister, wir fragen uns, was sind Verheißungen? Was sind Verheißungen Gottes? Der Begriff kommt im weltlichen Sprachgebrauch nicht vor. Aber unsere Bibel ist davon voll. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber Bruder Karl Geier hatte mal gezählt, 36.000 Verheißungen. Das wäre also jeden Tag eine und da könnten wir 100 Jahre alt werden. Verheißungen sind Aussagen, garantievolle Zusagen, sind Versprechungen, sind Beschlüsse und Verordnungen, die Gott gegeben und gemacht hat. Es ist im Eigentlichen ein gesprochenes oder ein geschriebenes Wort. Es ist ein Ausspruch Gottes für das, was in der Gegenwart geschieht und in der Zukunft geschehen soll oder wird. Aber es besteht ja ein ganz wesentlicher Unterschied zwischen dem Sprechen Gottes und dem Reden der Menschen. Wie oft hat das kleine Menschlein oft den Mund weit aufgerissen, große Worte gemacht und es kam nur Luft heraus. Nur Luft heraus. Da lesen wir in der Offenbarung, lesen wir einen Vers und es wurde ihm ein großes Maul gegeben. Also wir Deutsche wissen eigentlich noch ein ganz kleines Wissen. Wenigstens die ältere Generation. Ich habe das nur noch in schwacher Erinnerung. Dr. Goebbels. Ja, da wurde extra ein Volksempfänger bereitgestellt. 5 Reichsmark. Wisst ihr, wie das aussah? Wir hatten einen so einen kleinen. Die Goebbelsharfe. Die Goebbelsharfe. Und ich habe ihn noch im Ohr, Aufzeichnungen, wie Goebbels gesagt hat, der Rundfunk war ja damals in Entwicklung, er muss uns ganz gehören. Total. Und wie hat er die Gemeinde und die Leute in Deutschland, fast 100 Millionen, gebunden, wenn Hitler sprach. Heute ist der Rundfunk nicht mehr das. Könnte das der Fernseher sein? Ein Bild, was da redet? Wir haben uns schon längst dran gewöhnt. Schon längst dran gewöhnt. Das muss nicht sein. Aber, ja, es wurde ihm ein großes Maul gegeben. Große Dinge und Lästerungen zu reden. Und dann steht da, und die Masse der Erdbevölkerung glaubt der Lüge. Also wir Deutsche sollten es doch eigentlich wissen, nein. Wer die aus der Erfahrung nicht lernt, der wiederholt Schreckliches. Und wir Deutsche, wir werden wahrscheinlich noch einmal Schreckliches wiederholen. Wenn das vereinte Europa das kommende Tier sein sollte, dann ahne ich Unheilvolles von Deutschland. Ja, also große Leute reden große Worte. Aber wenn Gott spricht, dann geschieht es auch. So steht es da. Dann geschieht es auch. Und wenn er gebietet, dann muss alles schweigen. Er hat nicht ein einziges Wort geredet, kein einziges Wort schreiben lassen, was leer den Bach hinuntergeht und unerfüllt bleibt. Die ganze Göttlichkeit seines Wesens ist an die Erfüllbarkeit seiner gegebenen Verheißungen gebunden. Und wenn eines unerfüllt bliebe, was wäre da? Was wäre da? Da wäre er selbst in Frage gestellt und wir auch. Wir auch. Wer könnte uns denn eine Zuversicht, eine Gewissheit geben, dass der Geist Gottes und der in uns angefangen hat, auch das Ziel erreicht? Wer kann es denn geben? Wer kann es geben? Ja, also wenn eines davon unerfüllt bliebe, dann wäre er als Lügner und Eidbrecher offenbar. Das ist so grauenhaft, dass man es nicht auszusprechen wagt, weil man die ungeheure Lästerung spürt, schon allein, wenn man einen solchen Gedanken in Erwägung zieht. Und Gott muss manchmal mit seinen Verheißungen noch zusätzliche Garantieversprechungen machen, damit wir es auch abnehmen. Zum Beispiel in Titus 1, Vers 2, da heißt es: treu, glaubwürdig, zuverlässig ist Gott, der die Verheißung gegeben hat. Und lügen kann er nicht. Lügen kann er nicht. Also, liebe Geschwister, warum malen wir das nicht in unserer Bibel aus? Deshalb habe ich die Lutherbibel so geliebt. Weil die Lutherbibel oft solche stark gedruckte Verse hatte. Das wird jetzt nicht mehr gemacht, ich weiß gar nicht, warum die Druckerei so die Schwärze sparen will. Da müssen wir nachholen. Wichtige Schriftzeugnisse müssen bei uns farbig ausgemalt werden oder unterstrichen werden. Nicht mit flüssigen Leuchtfarben, das geht durch. Das sieht die Bibel nach einigen Jahren ganz schrecklich aus. Ja, Psalm 33, denn wenn er sprach, war es. Und wie er es gebot, da stand es da. Sein Wort, Psalm, ist wahrhaftig. Und was er zusagt, das kann er leider nicht halten. Und warum kann er es nicht halten? Weil er nicht mit dem menschlichen Willenspotenzial gerechnet hat. Kann es nicht halten. Also viele müssten ja eigentlich die Schriftstellen so umdeuten. Was er zugesagt hat, das hält er gewiss. Da fand ich heute Nachmittag noch ein Zeugnis aus Jesaja 14. Da heißt es: Jahweh, der Heerscharen, hat geschworen und hat gesprochen. Wahrlich, Amen, wie ich es vorher bedacht, geplant, projektiert habe, so geschieht es. Und wie ich es beschlossen habe, so kommt es auch zustande. Vers 26, das ist der Ratschluss, der beschlossen ist über die ganze Erde, und das ist die Hand, die ausgestreckt ist über alle Nationen, denn Jahweh, der Herr Scharen, hat es beschlossen. Jetzt kommt die Frage, wer ist von dem geschaffenen All in der Lage, es zu hintertreiben, zu sabotieren? Wer ist in der Lage? Das Menschlein aus Staub, ist das in der Lage? Kann ein Geschöpf auf die Dauer Widerstand leisten gegen diesen allgewaltigen Beschluss? Wissen wir, was wir aus diesem Gott machen? Denn Jahweh, der Herr Scharen, hat es beschlossen, wer wird es vereiteln? Seine ausgestreckte Hand, das ist der Christus, wer kann sie zurückbiegen und abwenden? Sehr eindrucksvoll wird uns ja an der Schrift das Leben Abrahams gezeigt. Auch er bekommt eine ganz gewaltige Verheißung. Du wirst einen Sohn haben und durch dich und deinen Samen, was wird da? Da werde ich alle Nationen und Völkerschaften segnen und zum Frieden bringen. Wir fragen zurück, Nach 4000 Jahren, was ist aus dieser Verheißung geworden? Tja, die Theologie sagt in die Kirche, wir sind der Segen Abrahams. Wir sind der Segen Abrahams. Wir haben uns an dieser Stelle gesetzt, weil Israel ja sowieso nicht mehr in Frage kommt. Von wegen. Das ist Wortbruch dessen, der die Verheißung gegeben hat. Aber darüber denkt man ja nicht nach. Die Tradition, auch wenn sie 1000 Jahre praktiziert wird, da wird aus Wahrheit, aus Lüge keine Wahrheit. Ja, also, durch dich und deinen Samen werden alle Nationen der Erde gesegnet. Aber bei dem 100-Jährigen sind alle Hoffnungen erschlossen. Abraham resigniert und sagt zu Gott, du hast mir ein großes Wort gegeben, aber ich habe immer noch keinen Sohn. Da wird wohl mein Knecht Eliezer der Erbe werden. Das war das Gespräch. Was sagt Gott? Nein. Aus deinen Lenden wird mir der Träger der Verheißung kommen. Schau und zähle die Sterne. Und tatsächlich, Abraham geht in einer stockdunklen Nacht auf einen Hügel und fängt an, die Sterne zu zählen. 100.000, Millionen, Billionen, Trillionen, eingeschlafen. Kann, ja. Früh sagt Gott zu Abraham, und nun gehst du an dem Ufer des Mittelmeers und lässt mal den Sand durch deine Hände rieseln und fängst an zu zählen. Und er, es geht nicht, das kann ich nicht. So gewaltig wird dein Same sein. Ja, übers Jahr, sagt Gott, übers Jahr wird Sarah einen Sohn haben. Und Abraham griff sich an den Kopf. Jawohl. Fiel auf sein Angesicht und lachte. Und seine Frau, die hinter der Tür gelauscht hatte, Frauen sind eben da sehr interessiert. Ich will nicht sagen neugierig. Aber die lacht mit. Und da kommt zum Dialog und sagt, ich habe nicht gelacht. Das ist doch auch zum Lachen. Ich weiß nicht, wir haben also zwei Brüder, die sind über 90, sind auch Schwestern hier, die über 90 sind? Fast. So, nun mal konkret. Heute Nacht käme ein Engel zu diesen Schwestern und würde sagen, übers Jahr wär's soweit. Wir lachen, aber das ist wirklich so. Das ist nicht zum Denken. Sind wir etwas barmherzig? Wie kann einem 100-Jährigen noch ein Kind geboren werden? Aber unser Gott ist nicht an menschliche Maßstäbe gebunden. Er ist uneingeschränkt in allem, was er zu tun beabsichtigt. Und tatsächlich erfüllt Gott sein Wort, indem er aus den erstorbenen Leibern Abrahams und Sarah den Isaak kommen lässt. Gott wacht über sein Wort. Und wehe, wer aus dem Ismael den Isaak machen will. Haben wir verstanden? Weil die Araber das nicht wissen. Das ist ja der Kampf. Sie meinen, durch Ismael sind sie Träger, Erben dieses Landes. Ja. Aber Gott steht zu seinem Wort. Weil die Araber das nicht wissen, was Gott verheißen hat, werden sie in allerschwerste Gerichte hineingerissen werden. Ich habe manchmal hier schon ein paar Sätze darüber verloren, was das sein wird, wenn Damaskus aufhört, eine Stadt zu sein. Wenn Ägypten restlos von den Fluten des zusammengebrochenen Aswan-Staudamm ertrinken wird. Der Aswan-Staudamm wird brechen und wird das Gericht über Israel herbeiführen. Ägypten. Dankeschön. Zittern und beben wird Siene, steht da. Bei Luther steht in Klammern das heutige Aswan. Und Wissenschaftler haben ausgerechnet, wenn der Aswan-Staudamm bricht, dann wird Ägypten noch mit einer 10 Meter hohen Flutwelle überdeckt werden. Hauptstadt von Ägypten ist Kairo. Kairo wird mit einer 10 Meter hohen Flutwelle überdeckt werden. Aber das ist ja nicht unser Thema heute. Und die Geschichte mit Abraham, die geht ja noch weiter. Denn als er den verheißenen Sohn Isaak bekam und dann noch opfern sollte, da hat er aufgehört, Gott zu hinterfragen. Da gab es für Abraham nur eines. Und er überlegte, hier steht logizma, logika. Er dachte, überlegte. Was überlegte er? Eigentlich ist dieses Überlegen ja ein Gebiet der Seele. Aber wenn es einen geistlichen Hintergrund hat, er überlegte, er schlussfolgerte. Was schlussfolgerte er? Wenn Gott nicht zum Lügner werden sollte, dann musste er diesen Isaak, den er opfert, wieder lebendig machen. Das war seine Schlussfolgerung. Er glaubte wider aller Vernunft, dass Gott das Vermögen hat, was er zugesagt, verheißen hat, auch zu tun vermag. Aus diesem Grunde kann man manchmal sagen, es gibt sehr, sehr viele ungläubige Gläubige. Das ist eigentlich ein Widerspruch in sich selbst. Aber glauben wir wirklich den garantievollen Zusagen Gottes? Ja, also, er glaubte wider alle Vernunft, dass Gott diesen geopferten Isaak wieder aus dem Tod zurückholt. Und genau das geschah. Das Wort der Verheißung zieht sich durch die ganze Schrift. Es ist das eigentliche Thema und Programm Gottes. Ich dachte heute Morgen daran, unser Bruder Eberhard hat davon gesprochen, Wachstum im Glauben. Wachstum im Glauben kann unter anderem nur geschehen durch klare Nahrung. Und die eigentliche Nahrung eines in Gott und Christus hineingezeugten Lebens sind die Verheißungen Gottes. Das habe ich mit 18 Jahren aus dem Buch von Karl Geyer, Ermahnungen im Blick auf den kommenden Tag. Da habe ich gemerkt, mein Lauf kommt ja aus dem EC und war also von Leistung und Werke und Druck geprägt. Wie ich auf einmal aufatmete, dass mein inneres Leben eigentlich gespeist wird von den Zusagen und Verheißungen Gottes. Und das war für mich eine ungeheure Befreiung. Also wir könnten hunderte Bibelstunden damit ausfüllen und würden gar nicht fertig werden. Was hat Gott verheißen? Darf ich mal reinfragen? Was hat Gott verheißen? Wir können einiges nennen. Wir leben von der Substanz göttlicher Verheißung. Was hat er verheißen? Er kommt, seine Wiederkunft hat er verheißen. Ja, was noch? Die Vollkommenheit der Gemeinde. Zielvollendung seiner Gemeinde ohne Runzeln, das hat er auch verheißen. Dass alles in ihm kommt. Also wir könnten lange hier, ich nenne mal nur einige davon. Er hat das ewige, das unauflöslich göttliche Leben verheißen. Und zwar nicht in der Zukunft, in zukünftigen Äonen, schon heute und jetzt. Schon heute und jetzt in denen, die neu gezeugt sind durch die Kraft des Heiligen Geistes und durch den Samen des geschriebenen Wortes. Er hat auch den Heiligen Geist verheißen. Wir hatten das gelesen, der Heilige Geist, der uns gegeben ist. Ja, und das Evangelium hat er verheißen. Das kommende Königreich, seine Herrschaft, unvergängliche Siegesgrenze, ein unverweltliches Erbe, die Entrückung und Verwandlung der Gemeinde. Er hat neue Himmel und neue Erde verheißen. Und hat verheißen, dass das ganze Weltenall neu wird. Er hat verheißen, dass es einmal keine Nacht mehr geben wird und auch keinen Tod mehr. In Christo werden einmal alle lebendig gemacht. Er hat verheißen, dass es keinerlei Fluch mehr geben wird. Und dass Christus einmal zum Haupt über das All gesetzt wird. Er hat verheißen, dass er nicht nur alles in sich und seinem Sohn sein will, sondern am Ende, an der Zielvollendung aller Äonen, wird er alles in allen sein. Verheißungen Gottes. Würden Sie geglaubt? Werden sie geglaubt? Wenn ihr hier weggeht und geht wieder in die Gemeinden und macht euren Mund auf, da wird doch mal sehen, was geglaubt wird. Was geglaubt wird. Ja. Und die Gottesfülle wird das ganze Schöpfungsall erfüllen. Vielleicht kommen wir dann mal drauf zu sprechen. Nun fragen wir mit Recht, weshalb steht die Gemeinde mit den Verheißungen Gottes so eng in Zusammenhang? Weshalb? Unser Thema lautet ja, die Gemeinde und die Verheißungen Gottes. Kann Gott denn nicht das, was er geredet und verheißen hat, selber erfüllen? Kann er das nicht? Die Frage brauchen wir eigentlich nicht zu beantworten, weil Gott mächtig genug ist, alles zu realisieren und auszuführen, was er als Willensentschluss geäußert hat und niederschreiben ließ. Als Hiob dem Gott im Himmel große Vorwürfe machte wegen seiner Krankheit, da antwortete Gott: Nun, wo warst du eigentlich? Hiob, wo warst du eigentlich? Wo warst du, als ich die Grundfesten der Erde legte? Wo warst du denn eigentlich? In dem, wo ich alles geschaffen habe. Und der Hiob, der hat schon sehr vieles gewagt im Gespräch mit Gott. Und dann zum Schluss, Kapitel 42, da ist er zusammengebrochen. Und da schreit er hinaus: Nun bin ich völlig überzeugt. Nun weiß ich, dass du alles vermagst. Ei, müssen wir 80 Jahre werden? 90 Jahre? Liebe Geschwister, das klärt sich schon in jungen Jahren. Das ist ein Vertrauensverhältnis zu diesem Gott und Vater. Traue ich diesem alles zu? Hat er das Vermögen? Hiob ruft aus: Ich bin völlig überzeugt, dass du alles vermagst und kein Vorhaben dir verwehrt werden kann. Von wem denn? Vom Menschen? Von der Finsternis oder vom Teufel? Wer ist eigentlich der Allherr? Wie begrenzt sind wir in unserem Denken, in unseren Vorstellungen von dem, was er verheißen hat. Für mich ist es manchmal eine Tragödie. Mit einem ungeheuren Energiepotenzial hat der Herr seine Heiligen, die Gemeinde, ausgerüstet. Und wie hutschen wir manchmal durch die Zeit hindurch? Also schon das Angesicht, das gibt ja eine ganze Menge Mieder. Weil ja oft die Augen und das, was nach außen kommt, ein Spiegel ist, eine Reflexion von dem, was innen abläuft, im Herzen. Ja, und wenn das Herz voll gefüllt ist, durchdrungen ist, ja, dann kann es also tatsächlich passieren, dass die Kraft dieses Evangeliums auch ein Stück durch unsere sterbliche Natur hindurch strahlt und leuchtet. Das kann schon passieren. Nein, Gott hat es nicht nötig, einige Helfeshelfer zu suchen, die ihm dann bei seiner mühevollen Arbeit behilflich sein könnten. Er hat zu aller Zeit und in jeder Situation das Vermögen, seine Zusagen und Eidschwüre erfüllen zu können. Sag doch mal Amen, Halleluja. Liebe Geschwister, wenn das nicht dahinter stände, wie löchrig und hohl wäre unser Glaube. Und unser Glaube wird gespeist von diesen Zusagen. Ich denke, wir werden manchmal von ganz anderen Parolen und Überschriften gespeist und ernährt. Nein, er hat es nicht nötig, nach anderen Geschöpfen zu greifen und staubgeborene Menschen für die Hinausführung seiner Heilsgedanken auszusuchen. Er macht Engel zu Geistern und Winden und macht seine Diener zu einem flammenden Feuer her. Das kann er. Da braucht also uns üblen Gestalten doch nicht dazu als Gemeinde. Wenn man das Bild der Gemeinde einmal vor sich hat und wenn man überall hinkommt, dann muss man sagen: Du meine Güte, ist das. Ist das ein Haufen. Die reinste Liebe ist es, dass er neben seinem Sohn noch viele Söhne mit seiner Herrlichkeit beschenken will. Verheißungen sind Aussprüche Gottes. Es sind Zusagen, Versprechungen, die manchmal sogar mit einem Eidschwur noch erhärtet werden. Ich denke an Jesaja 45, kennt ihr ja alle. Ich habe bei mir selbst geschworen. Es gibt über ihn keinen, deshalb muss er bei sich selbst schwören. Und was hat er geschworen? Dass einmal alle Enden der Erde zurückkommen werden und alle Zungen. Dankeschön. In manchen Übersetzungen steht da, bekennen sollen und müssen. Das könnt ihr gleich durchstreichen, weil das nicht dort steht. Das ist die Reflexion eines Übersetzers. Es steht nur die Tatsache da, dass sie es tun werden. Philipper 2. Alle Knie werden sich beugen und alle Münder werden aus dem Inneren des Herzens völlig übereinstimmend zu diesem Bekenntnis kommen, ex, ex, homo, legin, aus dem Innen heraus. Du allein, sage ich, bist Herr. Nachdem alles ausprobiert wurde. Und Gott gab auch den Freiraum zum Ausprobieren. Nicht nur die Völker, sondern auch wir als Kinder Gottes. Wir werden nicht vergewaltigt, auch nicht mit unserem Willen. Wir können auch, nachdem wir gläubig geworden sind, so viel Eigenes ausprobieren. Aber nachdem wir alles durchhaben und die Schöpfung auch, manchmal sage ich ja, nachdem die Waschfrau sämtliche Mittel durchprobiert hat, Ariel und was gibt's noch, weiß ich nicht. Jedenfalls ruft sie dann, schreit sie hinaus, Persil. Persil. Aber die Schöpfung schreit nicht Persil, sondern Kyrios ist Herr. Das ist der Unterschied. Deshalb muss die Schöpfung diesen Weg gehen. Es ist nicht anders möglich. Zum Zerbruch und zur Erfahrung zu kommen, dass ohne ihn kein Leben existiert. Also, das gesamte Schöpfungsall, der Makro, der Mikrokosmos, die hunderttausende Sternenheere und die nicht zählenden Mikrobenzellen, Atome und Moleküle, alles ist aus Gott und durch den Sohn geworden. Wir gehen jetzt einen Blick ganz zurück. Nicht eines kam ohne ihn ins Dasein. Johannes 1. Monogenes. Nicht ein einziges Gen. Aus ihm ist das ganze Schöpfungsall und durch ihn, dem Sohn, hat es sein Bestehen. Nichts kann ohne sein Ja existieren. Nicht einmal die Opposition, der Widerwürger und der Verderber. Wie heißt es in Hebräer 1, Vers 3? Er trägt, nachdem er es geschaffen hat, trägt das ganze All durch die Kraft seines Wortes. Sonst wäre alles schon längst zusammengestürzt und im Chaos begraben. Und nun müssen wir auch einmal daran denken, dass Gott den gesamten Ablauf und den Weg der Schöpfung vor Augen gehabt hat, bevor er die Erde und die Himmel erschaffen hat. Oder denkt jemand, dass Gott von irgendeinem Ereignis überrascht worden ist? Hat er vielleicht den Einbruch der Sünde und die Todeslawine bei dem Bau der Schöpfung nicht mit berechnet und einkalkuliert? War das eine Überraschung? Manchmal frage ich ja, der Feuersee, diese äonenlange Gerichtsstätte, wann hat er sie eigentlich konzipiert? Wann? Nachdem Sünde und Finsternis eingetreten war? Oder war der Feuersee schon von Anfang an? Dabei musste er diese Gerichtsstätte, diese schrecklichste Gerichtsstätte aller Gerichte, musste er da einen Anbau noch machen? So machen ja heute viele. Die haben gebaut und da haben sie gemerkt, das langt hinten und vorn nicht. Da müssen wir noch ein Stück anbauen. Und wegen dieses Völkchen, dieses gottlosen Völkchen, glauben will, da muss ich mir noch was einfallen lassen. Nein, war alles schon durchgerechnet. Ja, wenn es zum Beispiel in 1. Petrus 1, 19 bis 20 heißt, dass der Erlösungsplan Gottes ja bereitstand, er ist dort aufgezeigt, und zwar wird uns da das geopferte Gotteslamm gezeigt. Das war schon vor Grundlegung des Kosmos bereit, diesen Weg zu gehen. Dann kann unserem Gott nichts mehr erschüttern oder von unvorhergesehenen Geschehnissen überrascht werden. Der Schaden und das Sündendrama des Einzelnen wie der gesamten Schöpfung erfährt durch den Opfertod seines Kreuzes am Kreuz, seines Sohnes am Kreuz, eine für alle Zeit vollgültige und umfassende Erlösung und Versöhnung. Und dieser Weg zur Rettung des Kosmos aus dem Fluch der Vergänglichkeit heraus, den Weg der Erlösung und der Versöhnung des Alls, ging Gott mit seinem Sohn ganz allein. Niemand hat er um Rat fragen müssen, auch dort nicht, wo man seinen Sohn nahm und ihn ans Kreuz heftete. Gott proklamierte seine Liebe gegen uns darin, als Christus für uns und für einen Kosmos starb, als wir Sünder und große Feinde waren. Es ist mit unserem Verstand eigentlich überhaupt nicht zu fassen, dass der Weg der Erlösung, der Versöhnung, der Weg zurück zu dem Vater, der Weg aus dem Verderben, aus der Finsternis und dem Tod für uns schon zuvor bereitet war, als wir noch in der Feindschaft und Sünde standen, ja sogar vor unserer menschlichen Existenz und vor dem Bestehen jeglicher Schöpfung. Und all diese zeitlichen Abläufe wurden schon vorher als Evangelium und Verheißung festgeschrieben. Nur eins sollten wir noch mit bedenken, dass die Absichten und Verheißungen Gottes in ihrer Erfüllbarkeit alle auf den Sohn ausgerichtet sind. Er ist für alle das Ziel, die Garantie, das Ja und eigentlich der Amen, der Eidschwur Gottes, dass keiner seiner Verheißungsworte unerfüllt bleibt, sondern eine wunderbare Erfüllung und Vollendung erfährt. Nicht die geringste Korrektur wird es geben müssen, wenn die Verheißungen Gottes eingelöst werden. Manch einer kann diese Gedanken einfach nicht denken oder auch nicht nachvollziehen und einordnen und macht deshalb die Erfüllung der gottgegebenen Verheißungen von dem Willen des Geschöpfes abhängig. Ja, das wäre als das Gleiche, wenn ein lebloses Tongefäß, wir wissen ja, lebloses Tongefäß, zu seinem Töpfer sprechen wollte: Was machst du eigentlich? Was machst du? Und was du machst, das wird dir nie gelingen, weil ich auf der Töpferscheibe widerspenstig sein will. Ist ja der Vergleich, ist biblisch eigentlich. Der Unterschied zwischen Geschöpf und Schöpfer ist so viel wie ein Lehmklumpen auf der Scheibe des Töpfers. So. Kann das angehen? Ja, was macht eigentlich Gott dann mit einem Lehmklumpen, der sich nicht bearbeiten lassen will, der bockig auf der Scheibe widerspenstig ist? Was macht Gott mit diesem? Ja, also er nimmt diesen Lehmklumpen, den nimmt er von der Scheibe, knetet ihn zusammen und stellt ihn in die Ecke. Auf den Müllhaufen kommt er nicht. Ich verwende dieses Bild gerne. Matthäus 23, da heißt es: Jerusalem, Jerusalem, allerfrömmste Gesellschaft, die du tötest, die Propheten und steinigst, die zu dir gesandt sind, wie oft habe ich dich zusammen sammeln wollen wie eine Henne ihr Küken, aber ihr habt nicht gewollt. So, hier haben wir es doch. Ja. Hier wird also, deshalb formuliere ich sehr eindeutig, das Geschöpf hat nie einen freien Willen, nie gehabt, aber einen eigenen Willen. Das ist ein Unterschied. Und diesen eigenen Willen kann das Geschöpf gegen Gott ausspielen. Sogar Auserwählte, sogar sein auserwähltes Volk. Das auserwählte Volk, was hat's gesagt? Ihr habt nicht gewollt. So, na, da habt ihr eben, muss ich mir eben was anderes raussuchen. Da gehe ich also jetzt nach Rom oder nach Deutschland, hol Bagamanen heraus. Nein, so steht nicht da. Was steht anschließend da? Ihr habt nicht gewollt. Euer Haus, Israel, wird zur Wüste werden. So, Gott nahm also diesen Tonklumpen Israel von der Scheibe und stellte ihn in die Ecke. Aber nicht für immer. Euer Haus wird euch zur Wüste werden. Das ist übrigens das Gleiche, wenn wir unseren eigenen Willen haben wollen. Manchmal gibt Gott ihn. Aber was das bedeutet, für uns und für die anderen. Das Volk Israel wurde in die Wüste der Nationen geschickt. Ihr habt nicht gewollt. Euer Haus wird euch zur Wüste werden, ja, für immer und ewig. Bitte ein Bund ausmalen. Bis. Das heißt also, diese Gerichtsstrecke ist zeitlich begrenzt. Was hat eigentlich die deutsche Theologie in dem Dritten Reich gedacht? Haben die nie diese Verse gelesen? Da war Juda verrecke. Ja, und 100 Millionen haben das durch die Straßen geschrien. Sehr wichtig ist das. Bis ihr sprecht, gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn. Das ist das gleiche Zeugnis, wie einmal andere auch sagen werden. Durch den Zerbruch werden sie fähig gemacht. Fähig gemacht. Das ist aber auch nicht unser Thema, der Wille des Geschöpfes im Gegensatz zu dem absoluten Willen Gottes. Ja, wie muss es den Vater bis aufs Tiefste verletzen und kränken, wenn seine Kinder so übel und verächtlich von ihm denken und reden? Ich sage oft, das hat überhaupt nichts mit Gottes Erkenntnis zu tun, sondern es ist der Spott und die Verachtung, das völlige Misstrauen von Kindern zum Vater, der sein gegebenes Wort nicht zu erfüllen vermag. Darum geht es doch. Es geht nicht um eine besondere Lehre, sondern es geht darum, ob Gott sein Wort erfüllt. Und kann denn das, können das Kinder, Söhne von einem Vater egal sein, wie andere über ihren Vater reden? Das ist also auch die Ohnmachtserklärung der meisten Kinder Gottes gegenüber ihren Gott und Vater im Himmel. Darüber sollten wir auch einmal nachdenken. 1. Timotheus 2, Vers 4. Es ist angenehm, es ist wohlgefällig vor Gott, welcher will, dass alle Menschen, ja, nicht geholfen. Also Gott ist kein karitativer Verein, das im Himmel, sondern Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Das ist ein Unterschied. Aus dem Tod in das Leben. Und sie zur Erkenntnis der Wahrheit. Erkenntnis ist ein liebesmäßiges Einswerden. Zur Erkenntnis der Wahrheit, wer ist die Wahrheit, ist Christus. Ja, das ist also ein Programm Gottes. Tja. Und was sagen die Kinder, die eigentlich gezeugt sind aus dem Geist und Leben aus ihm haben? Tja, wenn das Geschöpf nicht will, kann Gott nichts machen. Das ist Vertrauensbruch, tiefster Vertrauensbruch. Oder 1. Timotheus 4, Vers 10. Das Wort ist gewiss und jeder Annahme wert. Und wir werden um dieses Zeugnisses willen geschmäht, weil wir auf den Gott unsere Hoffnung setzen, der ein Retter aller Menschen ist. Das ist ein Verheißungswort. Besonders der, die jetzt und heute glauben. Das wird also bedeuten, dass Gott sein großes Programm nicht mit allen zu gleicher Zeit macht, sondern dass Gott verschiedene Offenbarungsebenen hat. Und wenn Gott heute seine Gemeinde, eine auserwählte Schar, herausstellt aus der Masse, dann muss man eigentlich das mal akzeptieren, dass das heute sein Weg ist. Obwohl das Programm Gottes ja dahin läuft, dass einmal, wie sie in Adam alle sterben, so werden sie in Christo alle lebendig gemacht. Ein jeder. Also der Max und die Walli, die kommen heute dran. Ein jeder in seiner Reihenfolge steht da. Ein jeder in seiner Reihenfolge. Der Max und die Hilde kommen heute dran. Und der Karl und der Richard morgen. Das heißt, Gott macht nicht alles mit allen zu gleicher Zeit. Ob wir das mal mitnehmen könnten, wenn Gott heute nur diese Gemeinde herausstellt. Und warum er das macht, das hängt mit diesen Verheißungen zusammen. Hängt mit diesen Verheißungen zusammen. Jetzt nochmal diesen Text, den wir eingangs gelesen haben. Da muss ich auf zwei Worte noch aufmerksam machen. Aber sie zeigen eine Dimension auf, die wir uns kaum vorstellen können. Und diese zwei Worte, alle Verheißungen Gottes, die er gegeben hat, die er dem Sohn gegeben hat, werden zur Realisierung, werden ausgeführt durch uns, steht da. Von den 40 Übersetzungen, die ich zu Hause habe, schreiben 8 richtig. Alles andere, die gute Nachricht, durch uns wegrationalisiert, fehlt generell nichts. Bei der Hoffnung für alle wohl ähnlich. Da wird alles umschrieben, keiner weiß mehr, was eigentlich los ist. Durch uns. Manche übersetzen auch durch unseren Dienst, aber das steht nicht da, das ist eine Auslegung, aber nicht verkehrt. Die Mitarbeiter und Ausführenden bei dieser Schrift, bei diesem Schriftzeugnis ist die Gemeinde. Denn sie ist von Anfang an dafür bestimmt gewesen. Also diese beiden von einem unglaublichen Inhalt gefüllten Wörter sind in vielen Übersetzungen einfach so verwischt, dass das Kind Gottes, wenn es liest, nicht weiß, was die Berufung ist. Aber damit wird ja der Gemeinde überaus Großes und Herrliches vorenthalten. Und was bedeuten nun diese beiden Wörter? Was bedeuten sie nun? Es gibt viele Ämter und Funktionen, die Christus in der Vergangenheit innehatte. Zum Beispiel, er ist der Schöpfer, durch ihn ist alles erschaffen, der Erhalter. Er schafft nicht nur was, sondern trägt es auch. Er ist Erlöser und auch der Versöhner. All das betrifft die Vergangenheit und die Gegenwart. Die Zukunft aber hat Gott dem Sohn übertragen und zusammen mit dem Sohn auch den Söhnen. Den Söhnen. Einmal, weil wir als Gemeinde Glieder an diesem Leib des Christus sind. Und zum anderen, weil wir ja als seine Kinder und Söhne Teilhaber seiner Herrlichkeit und Erben Gottes und Christi sind. Da sagt Paulus in Römer 8, der Geist Gottes zeugt mit, nicht mit unserer Seele. Nicht mit unserer Seele, sondern mit unserem Geist. Bezeugt, dass wir Kinder Gottes sind. Und der Geist Gottes zeugt auch in Verbindung mit diesem göttlichen Samenträger seines Wortes in uns eine neue Schöpfung. So kommt göttliches Leben in uns hinein. Ja, wenn wir aber Kinder sind, was sind wir dann auch? Dann sind wir auch Erben Gottes und Miterben Christi? Und wir dürfen fragen, was ist denn das Erbe des Christus? Doch nicht nur seine Gemeinde, die heute glaubt. Das ist doch ein Jammer. Ich wage, dass ihr Schwierigkeiten bekommt, wenn ihr sonntags das Glaubensartikel absagt. Von dannen er kommen wird, zu richten die Lebenden und die Toten, rechts, links und dann ist es Schluss. Das ist das Glaubensbekenntnis. Dort, wo bei der Wiederkunft des Christus das Haupt ein ausführendes Organ bekommt, den Körper, damit einmal das ausgeführt und durchgetragen werde, was verheißen ist, dort macht die Christenheit Schluss. Sie sind froh, wenn sie bei ihm sind, im Himmel sind. Alles andere kann für immer im Feuersee bleiben. Was ist das für ein schreckliches Gottesbild? Das steht hier also nicht da. Miterben Christi, ja. Was erbt der Christus? Nicht nur seine Gemeinde. Sondern auch nicht sein wiederhergestelltes Israel, sondern das gesamte Schöpfungsall. Weniger nicht. Da lesen wir im Psalm 2 das Wort, nachdem der Vater den Christus gezeugt hat, lesen wir in Vers 8, da sagt der Vater zum Sohn, fordere von mir und ich will dir mein Sohn, mit den Söhnen, der Christus, mit seinen Gliedern, ich will dir zum Erbteil geben die Nationen und zum Besitz die Enden der Erde. Die Enden der Erde. Und dann werde ich auch immer wieder erinnert, in 1. Korinther 15, da steht einmal, dass alles den Füßen des Christus untergeordnet wird. Und das ist nicht nur das Haupt, sondern das ist der ganze Christus mit seiner Gemeinde. Mit seiner Gemeinde. Römer 8, Vers 32, da heißt es, dass der Vater seinen Sohn für uns alle dahingegeben hat. Wie sollte der Vater im Himmel zusammen mit seinem Sohn uns nicht das ganze Weltenall aus liebesmäßiger Zuneigung schenken? Schenken. Und zwar nicht in diesem rebellischen, katastrophalen Zustand, wie wir es heute vorfinden, sondern wenn alle Himmelswelten und alle Finsternistiefen von der Herrlichkeit Gottes verschlungen sein werden, wenn alles ihm zu Füßen liegt, gelegt wird, wenn alles ins Licht und Gottes Leben hineingestellt worden ist. Noch klarer, Epheser 3, 6 heißt es, dass die Nationengemeinde, sehr wichtig, die Nationengemeinde, nicht Israel, weil Israel heute nicht dran ist, dass die Nationengemeinde Miterbe und Mitteilhaber der Verheißung in Christo Jesu ist, durch uns. Ob wir diese beiden Wörter heute Abend mal bunt ausmalen könnten, damit wir sie nie wieder vergessen, wenn wir im Alltag von den Gedanken, von den Geschehnissen, den Eindrücken, den Erlebnissen niedergedrückt werden, wenn die Sorgen und die Belastungen um uns, in uns, die Probleme und ja, wenn alles fast nicht mehr zu tragen geht, wenn unser eigenes Herz uns auch verdammt und verklagt, dann kann eigentlich ein so verheißungsvolles Wort uns Flügel der Hoffnung geben, hinüberzufliegen zu der göttlichen Bestimmung. Oder bleiben wir in den Dingen unseres Alltags hängen? Er hat die Erfüllung seiner Verheißung, das kann man ja fast nicht aussprechen, an die Gemeinde, an dich und mich gebunden. An dich und mich gebunden. Ja, durch uns soll realisiert ausgeführt werden, was geplant und beschlossen ist. Ich muss da auch an Menschen denken. Liebe Geschwister, nicht alle, was manchmal alles durchlebt wird. Im Leben kommen sie nie groß raus. Beruf geht nicht. Ehe, Familie und dann die Kinder. Ja, wir können aufzählen, manche rutschen generell nur durch Sieb. Und es gibt sehr viele, die von ihrer irdischen Konstellation zerbrechen könnten. Da sollten wir ihnen Mut machen mit solchen Verheißungen. Was eigentlich unsere Zielsetzung ist, wenn Gott uns zum Glauben gerufen hat, die ist so gewaltig, wir können denken, wo wir wollen, über alle Maßstäbe hinaus unserer Vorstellung vermag er zu tun. Also wenn wir diesen Gedanken nun zu Ende denken, dann hat diese Aussage eine ungeheure Bedeutung. Christus als Haupt erfährt mit der Gemeinde, die da ist sein Leib, seine Vervollständigung. Und deshalb ist es nicht egal, was die Gemeinde ist. Seine Braut, die neben ihm steht, oder sein Leib. Die Dramatik. Ich habe sie in Sibirien erfahren. Und wo du hinkommst in Gemeinden. Und sehr geprägt sind ja die Aussiedlergemeinden. Also die können streiten wie... Ja, Gemeinde ist Braut. Braut gehört zu Israel. Eine Auswahl aus ihr. Es muss doch eine große Bedeutung haben, dass Gott diesen Mann Saulus, Paulus herausgestellt hat. Und lässt ihn gewaltige Dinge schauen. Und da sagt er eine Offenbarung, Christus das Haupt und seine Gemeinde, mit einem Zusatz, welche da ist sein Leib. Das hat es früher nicht gegeben. Das hat es überhaupt nicht gegeben. Weder in den Alten Testament noch in den Evangelien. Warum glauben wir nicht der Schrift, sage ich? Warum? Warum? Ist denn die Tradition so eine verderbliche Macht, die uns bindet von Kind auf? Sind wir manchmal theologisch schon versaut worden durch Begriffe, die nicht biblisch abgedeckt sind? Und dann haben wir die Schererei. Was habe ich sterben müssen von dem, was von Vater und Mutter mir überkommen ist? Was muss ich aufgeben? Und heute noch, wir sind noch gar nicht fertig. Wir sind noch gar nicht fertig. Aber wir sind bereit, uns diesem strahlenden Energiequell auszusetzen. Koste, was es wolle. Koste, was es wolle. In der Regel ist ja der Körper das Ausführungsorgan. In der Regel ist das so, von Befehlen, Anweisen, Impulsen des Hauptes. Wir können uns das gar nicht vorstellen, nur erahnen, was diese Aussage in 2. Korinther 1,20 alles beinhaltet. Dass die Gemeinde das Zentralorgan für die Weltallvollendung ist. Der Sohn und die Söhne, das Haupt und die Glieder. Wer die Vollendung dieser Gemeinde aufhält, hält eigentlich die Vollendung dessen auf, was Gott eigentlich in seinem Wort geredet hat. Der Vater tut nichts mehr ohne den Sohn. Und der Sohn tut nichts mehr ohne die Söhne. Wie heißt es? In Johannes 3, 35, der Vater liebt den Sohn und hat alles in seine Hand gegeben. Wir gehören nicht irgendwohin, sondern als Berufene und Glieder seines Leibes zum Sohn. Denn der Vater richtet niemand, sondern das ganze Gericht hat er dem Sohn gegeben. Alles Gericht, das Nationengericht, wenn der Messias wiederkommt und die Gerichte in der Offenbarung bis hin zu dem Feuerseegericht, hat er dem Sohn gegeben. Zu welchem Zweck? Zu welchem Zweck? Liebe Geschwister, warum wissen wir das nicht? Es ist ein Teil unserer zukünftigen Tätigkeit, damit alle den Vater ehren, wie sie den Sohn ehren. Das ist der Zweck. Damit alle einmal den Sohn und den Vater ehren. Ob es nun um die zukünftigen Gerichtsäonen geht, die Wiederherstellung und all dessen, was geredet hat, von der Erlösung und der Welt allbedeutenden Versöhnung, in allen Stockwerken der Schöpfung und Dimensionen des Universums wird die Söhnegemeinde das Heil und die Rettung hineinzutragen haben. Ob uns, ich weiß nicht, von welchen Energien wir in unserem Glauben leben. Formen können es doch nicht sein, dass wir jeden Sonntag irgendwo unsere Stunde absitzen, sondern die Zusammenkünfte müssen gefüllt werden. Und wir selbst von der Verkündigung her müssen gefüllt werden. Damit wir befähigt werden. Befähigt werden für und zu diesem Dienst. Immer und überall werden die Funktionen und Aufgaben der Gemeinde dazu bestimmt sein, die Verheißungen Gottes in Erfüllung gehen zu lassen. Können wir deshalb verstehen, dass wir für diesen zukünftigen Beruf hier unten auch eine Ausbildung absolvieren müssen? Können wir das verstehen? Keiner wird Rechtsanwalt oder bei einem Gericht als Richter fungieren können, der nicht zuvor eine Staatsexamen gemacht hat. Und Paulus sagt den Korinthern, wisst ihr denn das nicht einmal? Wisst ihr denn das nicht einmal? Dass wir die Welt, den Kosmos, die Engel zu richten haben. Wisst ihr das nicht? Nicht im Sinne von vernichten, wie die Sieben-Tags-Adventisten, die Gott nichts anderes übrig lassen. Wer heute nicht glaubt, der wird drüben, der kommt nicht im Feuersee, nein, der wird vernichtet. Wird alles vernichtet. Ja, nein, es wird wiederhergestellt, was verbogen und falsch ist. Und er sagt es den Korinthern, ist es denn nicht in euer Bewusstsein hineingekommen, dass ihr die Engel richtet, ja. Dass wir Engel zu richten haben, wenn solche umfassenden und universalen Aufgaben vor uns stehen, da sagt er, seid ihr denn bescheuert, seid ihr denn verrückt? Wenn ihr euch vor weltlichen Richtern zerrt und euer Recht einklagt, wenn ihr euch wegen einer geerbten Kommode oder weniger Quadratmeter Land vor den Richtern herumzerrt oder dem gekränkten Ich, eingeschnappten Ich, ihr macht ein unmögliches Theater. Schämt euch, sagt er, schämt euch. Die Relation unserer Berufung zum Ziel. Und wie leben wir? Wie setzen wir das um? Gemeinde und ihre Verheißung. Das ist ein ganz heißes Thema. Vielleicht verstehen wir jetzt auch, weshalb die gefallene Schöpfung, die wartet nicht auf den Messias. Nein. Sie wartet sehnsuchtsvoll die Enthüllung und Offenbarung der Söhne Gottes, nicht Kinder Gottes. Kinder sind nicht zeugungsfähig. Söhne, Wachstum, Reife. Sie warten auf die Söhne Gottes. Weshalb denn? Weshalb? Es geht über den Sohn zu den Söhnen und von den Söhnen hinein in die Schöpfung. Und weil der Körper das Ausführungsorgan ist, womit Leben vermittelt wird, wartet die Schöpfung mit großer Sehnsucht auf die Vollendung der Söhne. Dein und mein vollendet Sein ist keine Privatsache. Von wegen? Von wegen? Von wegen? Ständig beugt sie sich nach vorne, schaut über eine Barriere, das ist also das Bild in unserem Text, ob denn nicht bald der erwartete Zug im Bahnhof einfährt. Sie schauen um, wie lange wird das wohl noch dauern? Das ist der Inhalt dieses Textwortes. Gespannte Erwartung unter der Schöpfung. Und sie kann die Last des Verderbens und der Vergänglichkeit bald nicht mehr ertragen. Und sie will befreit werden. Und sie ahnt es auch. Deshalb steht da, sie ahnt es. Und sie hat Sehnsucht, von dieser schrecklichen Sklaverei befreit zu werden. Und manchmal sage ich, die Schöpfung ahnt und weiß mehr wie manches Kind Gottes. Sie will befreit werden, und zwar hinein in die gleiche Freiheit der Kinder Gottes. Nur die Gemeinde, die diesen Auftrag auszuführen hat, boykottiert und will nichts davon wissen, weil sie endlich einmal in Ruhe und Frieden durch alle Ewigkeiten hindurch das Halleluja Gottes auf dem Himmelssofa ganz allein singen will. Das ist der übelste Heilsegoismus, der je zu finden ist. Alles aus Gnade und geschenkt. Und dem anderen gönnt man auch nach Äonen nicht die Gnade und die Liebe Gottes. Ich nenne noch ein Wort aus Epheser 1, 9 bis 10. Er hat uns das Geheimnis seines Willens bekannt gemacht. Ich frage, wer ist der uns? Wer ist der uns? Er hat uns das Geheimnis seines Willens bekannt gemacht. Wer ist der uns? Die Gemeinde. Ja. Die Gemeinde des Christusleibes. Er hat uns bekannt gemacht, das Geheimnis seines Willens, weil er darüber großes Wohlgefallen empfindet. Und er hat einen Vorsatz in sich selbst festgelegt, dass bei dem Abschluss, bei der Zielvollendung aller Zeiten, das ganze All organisch, lebensmäßig unter das Haupt, dem Christus, seinen Platz finden wird. Wunderbar, wunderbar. Heute sind wir Glieder. Wir sind diesem Christushaupt zugeordnet. Haben wir uns schon einrenken lassen? Zugeordnet. Organisch, weil wir Leben aus ihm heraus haben. Aber das ist nicht das Ziel. Das ist nicht das Ziel. Hier, der Text sagt uns, dass einmal das ganze Schöpfungsall lebensmäßig, organisch, unter dem Christushaupt Platz finden und haben wird. In der Vollendung Pleroma Kornoi, in der Vollendung aller Zeiten. Und das alles geht nicht durch Automation. Von wegen, dass Gott die Ziele durch Automation erreicht, sondern dass jeder Einzelne gefragt und mitbeteiligt. So wie vorher, als seine Gemeinde mit Christus als Haupt eine wesenhafte Einheit gebildet wurde, so wird auf der gleichen Stufe das ganze Weltall ins Leben gezeugt. Die Gemeinde wird dann gegenüber der übrigen Schöpfung und dem All, darf ich das mal sagen, Hauptesstellung einnehmen. Wer dieses Wunder fassen will, der steht anbetungswürdig still. Man beugt sich nieder und man ermisst, dass Gottes Gnade und Lieb unendlich ist. Es gibt keinen anderen Grund, weshalb Gott die Gemeinde vor Grundlegung der Welt erwählt hat, als nur der, damit hinausgeführt werde, was er vorgenommen hat und was verheißen ist. Kein anderer Grund hat Gott motiviert, dich und mich zum Glauben zu rufen, damit wir ein Teil seiner Vervollständigung werden und mit ihm und durch ihn das ausführen und realisieren, was in seinem Herzen äonenlang verborgen war. Nun aber bekannt ist. Ist es bekannt? Ist es bekannt? Du sagst ja, frag noch ein. Frag noch ein in die Gemeinden. Frag nur rein. Ich habe da große Schwierigkeit. Wer nur die vollendete Gemeinde als die einzig gerettete Schar im Himmel sieht und alles andere unvollendet zurücklässt, hat einen verkürzten Blick. Der Vater will den Sohn und den Söhnen alles übertragen, was an Herrlichkeit, Größe, Macht und Pracht der Schöpfung vermittelt werden soll. Um dessen Willen werden wir vor den anderen zum Glauben gerufen und werden jetzt durch Kämpfe, durch Niederlage, durch Stöhnen und Seufzen, durch Leiden und Sterben für diesen Dienst zubereitet und auch vollendet. Ohne diese vollendete Gemeinde, ohne der vollendete Christus mit seiner Gemeinde, muss alles warten auf die Erfüllung der Verheißung Gottes. Der Vater wartet auf seinen Sohn, der Sohn auf die Söhne auf die Vollendung, Israel. Wir können beten, was wir wollen, dass Gott über sie den Heiligen Geist ausgieße. Das ist alles biblischer Unsinn, weil er es nicht tut heute. Weil erst die Gemeinde vollendet wird, erst dann wird der Geist über ganz Israel ausgegossen. Dass wir auch mal klar in unserem Denken werden. Israel muss warten auf ihre Wiederherstellung, denn ohne die vollendete Gemeinde geht es auch in Israel heißmäßig nicht vorwärts. Die Völker und Nationen müssen warten auf Frieden und Gerechtigkeit durch Israel. Die ganze Schöpfung wartet auf Erlösung, endlich aus diesem Dasein ihrer Vergänglichkeit herausgestellt zu werden. Und die Herrlichkeit, um die Herrlichkeit Gottes zu erfahren. Alles, was aus Gott schöpfungsmäßig herausgetreten ist, die Materie, der Raum und die Zeit, die Energie und die Kräfte des Kosmos, die Schöpfung der sichtbaren Welt mit den Menschen, Tieren und Pflanzen, die unsichtbare Welt des Lichtes und der Finsternis mitsamt der Engel und Geisterheere, lernt heute schon im Besonderen durch die Gemeinde, durch den Dienst der Gemeinde, die buntfarbige Weisheit und Gnade Gottes. Ist das eine Botschaft? Ist das Evangelium, Hedi? Ist das Botschaft? Tja. Dass Gott das Verachtete, das Unwerteste, ich sage einmal das Verwahrloste herausstellt, begleitet es mit seiner Herrlichkeit, hebt es heraus und macht es zu dem Größten, Schönsten, zu dem Kostbaren, was es neben seinem Sohn gibt. Das ist Gottes Wundergnade. Wundergnade. Da sitzt man irgendwo in einer Gemeinde, auch heute Abend ist das so, und denkt über diese gewaltigen Aussagen nach. Und vor mir und hinter mir, rechts und links und neben mir sitzen Majestäten. Majestäten, die von Gott dazu bestimmt sind. Majestäten. Und dann frage ich, wie gehen Majestäten mit Majestäten um? Die Antwort regelt vollständig das Untereinander und das Miteinander. Nur vom Himmel her, von der göttlichen Bestimmung her, wissen wir, wie wir auf Erden richtig zu leben haben. Alles, wirklich alles, wird am Ziel in Beziehung zu Gott, dem Vater, gebracht und durch den verherrlichten Christus, er und seine Gemeinde zu einem siegreichen Abschluss gebracht. Der Vater zeugt ganz am Anfang, am Uranfang, den Sohn aus sich selbst ins Leben. Der Sohn zeugt die Glieder seines Leibes ins Leben und die Gemeinde des Körpers und Leibes Christi zeugt das All ins Leben. Das ist sein ewig gültiges Verheißungswort. Wir freuen uns und preisen den Herrn, wenn er durch seine Gnade uns heute und am Ende aller Wege seine ganze Schöpfung zum Ziel gebracht haben wird, dass nicht ein einziges Wort der Verheißung unerfüllt geblieben ist. Und deshalb singen wir dann das Wort Amen, Amen, lauter Amen ist des großen Gottes Wort. Ja, der Herr segne sein Wort. Du unser treuer Gott und Vater, auch in dieser Abendstunde formen wir Sätze und wissen, dass wir total ohnmächtig sind, das auszudrücken, was wir innerlich auch empfinden. Wenn dein Heiliger Geist uns dein Wort entschlüsselt und es lebendig macht, dass es uns durchdringt, dass oft die Hüllen unseres äußeren Leibes das gar nicht mehr standhalten und fassen können. Wir preisen dich aber, dass du so tief hinuntergegriffen hast und hast die Letzten und die Unfähigsten, die eigentlich überhaupt nicht für dich in Frage kommen, herausgewählt und hast sie beschenkt mit deiner eigenen Herrlichkeit, mit deinem eigenen Leben und hast ihnen aber auch deutlich gemacht, zu welchem Weg sie unterwegs sind. Eine Berufung, die wir nicht ermessen können. Und wie staunen wir schon jetzt? Und was wird das für ein Staunen werden, wenn wir völlig in Licht gebildet sind? Wir danken dir, dass du treu bleibst in deiner Arbeit auch an uns und das begonnene Werk auch wunderbar hindurchträgst und zielgemäß vollenden wirst. Wir geben dir schon jetzt alle Ehre und ein Halleluja, dass du alles erfüllen wirst, was verheißen ist. Amen.